Welch ein Glück, dass wir nicht unter uns sind einfach, sondern dass unser Schöpfer und Heiland unter uns ist. Wir sind ja weiter auf der Spurensuche und es ist nicht schwer, die Spuren des Messias oder, wie wir mit den Griechen sagen, des Christus im Alten Testament zu entdecken. Schließlich haben ja alle Propheten von Mose bis Malachi von ihm gesprochen. Wenn ich recht gezählt habe, sind wir heute an der 12. Station dieser Spurensuche im Alten Testament angekommen. Und wir sehen Jesus, den Eckstein, hat das schon angekündigt, der Andreas. Und mit ihm hat es eine besondere Bewandtnis. Denn er ist eines der schönsten Beispiele, wie Gottes Offenbarung immer heller und heller aufstrahlt. Wie die Bibel Schritt um Schritt die Einzelheiten ausleuchtet und die Bedeutung des Christus, Jesus, immer stärker hervortritt. Die Predigt folgt einem roten Faden, der sich durch die Jahrhunderte zieht, zwangsläufig. Wir bewegen uns in der Zeitspanne von etwa 750 vor Christi Geburt, da begann der prophetische Dienst von Jesaja, bis zum 24. April 2016. Denn natürlich spielt auch unser aktuelles Leben in Christus eine Rolle, eine wichtige. Den Einstieg nehmen wir jetzt im Jahr 536 vor Christi Geburt. Erinnern wir uns, genau 70 Jahre vorher, nämlich 606, da begann die erste Deportation der Juden nach Babylon. Es folgten zwei weitere. Die erste war die kleinere, dann aber nach 70 Jahren genau, 606 minus 70 ist 536, genau wie beim Propheten Jeremia vorhergesagt, da begann ja die Rückkehr der ersten Juden aus Babylon. Und warum waren sie nach Babylon geführt worden? Weil die jahrzehntelangen Warnungen der Propheten, besonders eben die Warnungen von Jesaja und Jeremia, auf taube Ohren gestoßen waren. Sagen wir, das halt so, ist das normal oder ist das okay? Gut, die Leute sagen es okay, dann halt es in meinem seltsamen Ohr. Also taube Ohren, aha, deswegen, taube Ohren, das ist ja immer das Gleiche, ne? Damals wie heute. Wer nicht zur Umkehr bereit ist, also zur Buße, zum lebendigen Gott umkehrt, der wird in Gefangenschaft geraten. Damals wie heute. Heute leben in Deutschland weit mehr Menschen in Gefangenschaft als damals Juden in Babylon. Millionen von Menschen werden heute in Deutschland geknebelt von Süchten und von sündhaften Leidenschaften, von Abhängigkeiten und sie sind ohne Hoffnung auf ein erfülltes Leben. Und das gibt es auch in Christenkreisen. Das gibt es in jeder Gemeinde. Und deshalb ist jetzt heute, am 24. April 2016, an diesem Sonntagmorgen, eine gute Gelegenheit, sich neu dem lebendigen Gott hinzukehren. Abzukehren von einem zweitklassigen Leben, also auszusteigen aus diesem trüben Ersatzleben der Süchte und der Abhängigkeiten. Da genügt schon ein innerer, ehrlicher Schrei zum Heiland und Herrn der Welt. Also zum Beispiel, das wäre so ein Gebet, Herr Jesus, ich bin gebunden und kann nicht freikommen. Ich bitte dich, befreie du mich von der Last meiner Sucht und meiner Schuld. Dir allein will ich gehören, dein Wille geschehe. Sollen wir das mal innerlich beten? Herr Jesus Christus, ich bin so gebunden an Dinge, die ich selber nicht beherrsche, sondern die mich beherrschen. Ich bitte dich, befreie mich von der Last meiner Sucht und meiner Schuld. dir allein will ich gehören. Dein Wille geschehe in meinem Leben. Amen. So ähnlich dürften die Juden in Babylon gerufen haben. Sie riefen nicht zu Jesus, zu Jeschua, den kannten sie damals noch nicht, aber vom Herrn hatten sie gehört, obwohl sie weit weggeirrt waren, von Jahwe. Und wenn sie beteten, dann beteten sie ihn als Adonai an. Und als sie dann zurückkehrten nach Jerusalem, da erkannten etliche doch, dass sie ihm allein seiner Treue und seiner Macht es verdankten, dass sie nun mit ihren Kindern wieder 70 Jahre nach der Wegführung zu Hause ankommen konnten. Aber sie kehrten heim in ein übel zugerichtetes Jerusalem. Und vor allem der Salomonische Tempel war ein Trümmerhaufen. Und nun taten sie Folgendes. Sie richteten im ersten Jahr ihrer Rückkehr als erstes einen Altar auf. An der Stelle, an der der alte Altar stand. Das kann man nachlesen im Buch Esra im 3. Kapitel. Und im Jahr darauf legten sie den Grundstein zum zweiten Tempel, das Fundament. Und das geschah in jenem Jahr 536, das ich anfangs erwähnte, 536 vor Christi Geburt. Und dann begann ein 20 Jahre lang währender Kampf um die Vollendung des Tempelbaus. Denn die Feinde Judas taten alles, um die Wiederherstellung des geistlichen Zentrums der Juden zu unterbinden. Es gibt da lange Geschichten, kann man alle in der Bibel nachlesen. Aber im Jahr 516, nach langen Unterbrechungen, wurde dieser zweite Tempel vollendet. Und nun klinken wir uns ein in das Ereignis der Grundsteinlegung. Im 3. Kapitel des Buches Esras wird es so geschildert. Als die Bauleute den Grund legten zum Tempel des Herrn, stellten sich die Priester auf in ihren Amtskleidern mit Trompeten und die Leviten, die Söhne Asaph, mit Zimbeln, um den Herrn zu loben nach der Ordnung Davids, des Königs von Israel. Und sie stimmten den Lobpreis an und dankten dem Herrn, denn er ist gütig, und seine Barmherzigkeit währt ewiglich über Israel. Und das ganze Volk jauchzte laut beim Lobe des Herrn, weil der Grund zum Hause des Herrn gelegt war. Diese Worte kommen allen bekannt vor, die in den Psalmen zu Hause sind, denn so beginnt der Psalm 118, der offensichtlich in dieser Zeit entstanden ist. Danke dem Herrn, so beginnt er, denn er ist freundlich, und seine Güte währet ewiglich, es sage nun Israel, seine Güte währet ewiglich. So geht er los. Die Güte Gottes ist immer, damals wie heute, immer ist die Güte Gottes der Anfang aller Hoffnung, der Anfang aller Freude und der Anfang aller Umkehr, des Neubeginns. Noch einmal, so wie damals in diesem elend zugerichteten Jerusalem, ebenso wie heute im geistlichen Elend Deutschlands und Europas. Allein Gottes Güte wird uns Hoffnung geben, dass da noch einmal Umkehr stattfindet. Wer inmitten aller Verwüstungen, der äußeren Verwüstungen, wie auch der seelischen oder geistlichen Verwüstungen, zum gnädigen Gott aufsieht und dann vorwärts geht, anpackt, der kann immer wieder jubeln. Das müssen wir uns immer wieder selbst zusprechen. Aufsehen zu ihm, dem Anfänger und Vollender des Glaubens. Das haben ja damals die Juden getan, wie wir eben gehört haben. Aber eben nicht nur bei der Grundsteinlegung, sondern erst recht bei der Vollendung des Tempels. Und da findet dieser Psalm 118 seine besondere Fortsetzung. Da heißt es nämlich, was sie sangen, tut mir auf die Tore der Gerechtigkeit, dass ich durch sie einziehe und dem Herrn danke. Das bekommt der Psalm allmählich konkrete geschichtliche Inhalte. Und dann kommt der Schlüsselsatz, der uns heute noch lange beschäftigen wird. Sie sangen weiter, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist zum Eckstein geworden. Das ist vom Herrn geschehen und ist ein Wunder vor unseren Augen. Dies ist der Tag, den der Herr macht. Lasst uns freuen und fröhlich an ihm sein. O Herr, hilf! Hebräisch, Hosanna, Hosianna. Das ist das Wort, das wir eben gesungen haben. O Herr, hilf! O Herr, lass wohl gelingen! Gelobt sei der, der kommt im Namen des Herrn. Was hat dieses Gebet mit Jesus, dem Messias, zu tun? Als es bei der Tempelweihe gesungen wurde, haben die Beter natürlich nicht an Jesus gedacht, konnten sie gar nicht. Sie haben gedacht an die mühsamen, armseligen Anfänge und daran, dass der Allmächtige daraus doch noch etwas Schönes gemacht hat, dass er tatsächlich Gelingen geschenkt hat. O Herr, hilf, Hosianna. Und es kam noch eine weitere Freude dazu, ganz gewiss. Sie speiste sich aus der Erkenntnis, dass Gott zu seinem Wort steht. Das ist der Grund gewesen. Er hatte ja vor der babylonischen Gefangenschaft durch seine Propheten eindringlich gewarnt. Kehrt um zu mir. Er hat die Folgen der Untreue seines Volkes beschrieben. So steht es unter anderem im 28. Kapitel des Buches Jesaja. Da spricht Gott ein scharfes Urteil über die geistlichen Führer in Jerusalem, über die Priester, über die Pseudopropheten, über die falschen Propheten, die offensichtlich nicht nur vom Wein besoffen waren, sondern von ihren eigenen Lügenworten. Er kündigt an, Gott kündigt an, dass sie rücklings fallen, zerbrochen, verstrickt und gefangen werden. Und zugleich verknüpft er diese Ankündigung, die ja eingetreten ist, mit der Verheißung, dass er einen heiligen Überrest bewahren wird, der wie ein Grundstein in Zion gegründet ist. In Vers 16 dieses 28. Kapitels heißt es, darum spricht Gott der Herr, siehe, ich lege in Zion einen Grundstein, einen bewährten Stein, einen kostbaren Eckstein, der fest gegründet ist. Wer glaubt, der flieht nicht. Und dieser neu gegründete Tempel des Jahres 516 vor Christi Geburt muss den jubelnden Menschen damals wie die Erfüllung dieses prophetischen Wortes erschienen sein. Und das war es auch. Das Wort hatte sich darin erfüllt. Und zugleich war es weit mehr. Es war, wie wir im weiteren Verlauf der Geschichte Gottes mit seinem Volk sehen werden, eine mächtige Weissagung auf den Messias hin, auf Christus. Er ist ja der Grundstein des gewaltigsten Gottestempels aller Zeiten, eben der Gemeinde. Vorhin hat Andreas schon diesen Satz aus 1. Korinther 3 zitiert. Einen anderen Grund kann niemand legen als den, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus, schreibt Paulus. Und so ist das mit dem Reden Gottes. Es geschieht in einem konkreten geschichtlichen Zusammenhang, hier also vor der babylonischen Gefangenschaft und nach der babylonischen Gefangenschaft, erst durch den Jesaja, dann durch den Psalm 118. Und es sprengt diesen geschichtlichen Rahmen zugleich. Das Wort Gottes ist mächtiger als alle Geschichtsereignisse, auch als alle Rahmenhandlungen. Es ist der Heilige Geist, der durch die Jahrhunderte hinweg die Akteure, also die unmittelbar Beteiligten, wie auch die Verfasser der Heiligen Schrift, immer tiefer hineinführt in die volle Bedeutung seines Wortes. Also ruft die Menge, nun kommt es, ein Sprung zum Palmsonntag hin, 8 Tage vor der Kreuzigung Christi, also ruft die Menge, als Jesus in Jerusalem einzieht, mit Psalm 118, Hosianna, O Herr, hilf, mit Psalm 118, dem Sohn Davids, gelobt sei der, der da kommt, im Namen des Herrn, Hosianna in der Höhe. Und Jesus ergreift wiederum diesen Psalm 118 und konfrontiert die Pharisäer und Hohenpriester, die Schriftgelehrten, genau mit diesem Wort. Aber nun wird das Psalmwort zu einem Gerichtswort. Er stellt es an den Schluss seines Gleichnisses von den bösen Weingärtnern, Matthäus 21, indem er auf den ablehnenden Umgang, ja den mörderischen Umgang seines Volkes mit den Propheten und nun auch mit ihm, Jesus selbst, hinweist. Er sagt, habt ihr nie gelesen in der Schrift? Und dann zitiert er die Verse 22 und 23 des 118. Psalms. Habt ihr nie gelesen, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der ist zum Eckstein geworden. Vom Herrn ist das geschehen und ist ein Wunder vor unseren Augen. Jesus offenbart sich also selbst als der Eckstein, auf dem alle Verheißungen und Pläne Gottes beruhen. Und ausgerechnet ihn, dieses vollkommene Ja Gottes zu seinem Volk, zu seinem geliebten Volk, ausgerechnet ihn haben die geistlichen Verführer des Volkes innerlich bereits verworfen. Und es wird nur noch eine Frage von Tagen sein, bis sie ihn zum tödlichen Vollzug schleppen. Aber was für eine Katastrophe für den Sohn Gottes aussah, die ja in Wahrheit zu einem Triumph über den Tod und über den Satan führte, das wurde zu einer furchtbaren Katastrophe, zu einer Jahrtausende währenden Katastrophe für das jüdische Volk. Mose hatte diese Katastrophe in ihrer äußeren Gestalt beschrieben. Im 4. Kapitel des 5. Buches Mose können wir lesen, wie Mose ihnen ankündigt, im Falle von Abfall, der Herr wird euch zerstreuen unter die Völker und es wird von euch nur eine geringe Zahl übrig bleiben unter den Heiden, zu denen euch der Herr wegführen wird. Und nun spricht Jesus von der geistlichen Dimension genau dieses selben Vorgangs. Und er greift dabei auf ein Wort von Jesaja zurück, das nicht den bereits erwähnten Grundstein meint, sondern den Stein des Anstoßes und den Fels des Ärgernisses. Das steht in Jesaja 8, im 8. Kapitel. Und auch dieses prophetische Bild gewinnt nun in Jesus Gestalt. Und seine Botschaft geht durch Mark und Bein. Hören wir, was Jesus sagt. Ich sage euch, das Reich Gottes wird von euch genommen und einem Volk gegeben werden, das seine Früchte bringt. Und wer auf diesen Stein fällt, der wird zerschellen. Auf wen aber er fällt, den wird er zermalmen. Matthäus schreibt, als die hohen Priester und Pharisäer seine Gleichnisse hörten, erkannten sie, dass er von ihnen redete. War das nun das Ende vom Lied? Sollte der 118. Psalm zusammen mit dem Jesaja-Zitat und der Schlussfolgerung Jesu die endgültige Absage Gottes, der Abgesang auf das auserwählte Volk Gottes sein? Ende. Viele Christen haben es so durch die Jahrhunderte hindurch geschlussfolgert. Sie haben es so interpretiert, als ob nun das alte Volk Gottes vollständig ausgesondert vorbei sei und sie nun an ihre Stelle treten würden. Und die geschichtlichen Ereignisse schienen ihnen recht zu geben, denn im Jahr 70 nach Christi Geburt wurde der Tempel ein zweites Mal zerstört. Und noch immer ist er zerstört. Und die Zerstreuung der Juden und ihre furchtbaren Bedrückungen und ihre Dezimierungen, ihre mörderischen Verfolgungen, besonders in Europa, besonders in Deutschland, haben offenkundig den Schrecken so vertieft, dass es kaum noch eine Hoffnung gab, dass es etwas Neues gäbe. Wir wissen inzwischen, dass es was Neues gegeben hat im Jahr 1948. Aber damals und lange Zeit schien nichts für eine erneute Epoche des Segens für die Kinder Israels zu sprechen. Nichts. Nichts. Doch das Wort Gottes sprach dafür von Anfang an. Denn dieselben Propheten, die von Gericht gepredigt haben, die haben auch eine herrliche Zukunft für Israel ausgemalt, besonders Jesaja. Und Jesus selbst, der eben noch den Pharisäern und hohen Priestern die furchtbaren Konsequenzen ihres verwerflichen Tuns aufgezeigt hatte, eröffnete kurz darauf einen Spalt breit die Tür zur messianischen Zukunft. Zunächst klagt er: Jerusalem, Jerusalem, der du tötest die Propheten und steinigst die, zu dir gesandt sind. Und dann nimmt er erneut den 118. Psalm und benennt den Tag eines grundlegenden Neuanfangs. Und er steckt in dem Wörtchen bis. Oft taucht das Wörtchen bis in der Bibel an entscheidenden Stellen auf. Hören wir genau hin, wie das vorläufige Schlusswort, das Jesus wenige Tage vor seiner Kreuzigung zum jüdischen Volk spricht. Es steht im letzten Vers von Kapitel 23 des Matthäusevangeliums. Ich sage euch, ihr werdet mich von jetzt an nicht sehen, bis ihr sprecht, gelobt sei der da kommt im Namen des Herrn. Wann wird dieses Biss in Kraft treten? Es gibt ganz genaue Bestimmung von Jesus selbst vorgenommen, in Matthäus 24, Vers 30 nachzulesen. Es tritt in Kraft an dem Tag, an dem Jesus auf den Wolken des Himmels, wie er selber sagt, mit großer Kraft und Herrlichkeit wiederkommen wird und sein Friedensreich aufrichten wird. Dann, so lesen wir in der Bibel, dann macht er Israel zum Haupt unter den Völkern. Kann man sich heute kaum vorstellen, ne? Aber es steht hier. Das heißt wörtlich in Jeremia 31, in den Versen 7, folgende: Denn so spricht der Herr, jubelt über Jakob mit Freuden, das dürfen wir allmählich immer selbst mehr tun, und jauchzet über das Haupt unter den Völkern, ruft laut, rühmt und sprecht, der Herr hat seinem Volk geholfen, dem Rest Israels. Höret ihr Völker des Herrn Wort und verkündet es fern auf den Inseln und sprecht, der Israel zerstreut hat, der wird es auch wieder sammeln und wird es hüten wie ein Hirte seine Herde. Kein Zweifel, Gott hat sein Volk nicht verstoßen, das er zuvor erwählt hat. Das lesen wir im Römerbrief, das hat der ehemals fanatische Christusverfolger Paulus im Kapitel 11 des Römerbriefs klargestellt. Ja, er stellt auch klar, und wir haben es selbst erkannt, sie sind sehr tief gefallen, aber sie sind nur gefallen, damit durch ihren Fall, so schreibt Paulus selbst, den Heiden das Heil widerfährt und dass sie dann, dass Israel dann ihnen, uns also, nacheifern soll. Es geht also sehr viel jetzt auch um uns, dergestalt, dass unser Leben, unsere Botschaft den Israelis, den Juden, zu einer Sehnsucht wird, so zu leben wie wir. Ja? Sie nicht anklagend, sondern segnend wieder zurückzubringen zur Gnade Gottes in Jesus Christus. Wir haben eine große Rolle, die noch bei weitem nicht ausgefüllt ist. Wann kommt dieses langwierige Verfahren zu einem heilvollen Abschluss? Wir stecken mittendrin dabei, wie gesagt. Da taucht wieder als Zeitbestimmung dieses Wörtchen bis auf. Ich will euch, liebe Brüder, schreibt Paulus, dieses Geheimnis nicht verhehlen, damit ihr euch nicht selbst für klug haltet. Nun kommt's. Verstockung ist einem Teil Israels widerfahren, so lange, bis die Fülle der Heiden zum Heil gelangt ist, und so wird ganz Israel gerettet werden, wie geschrieben steht. Es wird kommen aus Jakob, es wird kommen aus Zion, der Erlöser, der abwenden wird alle Gottlosigkeit von Jakob. So steht es in Römer 11, 25 folgende. Da wird eine Logik Gottes enthüllt, die durch schwerstes Gericht hindurch zum neuen Segen führt. Und unsere menschliche Logik, meine Logik, kommt da nicht ganz mit, weil wir so begrenzt für die Gnade Gottes sind. Wir können die Fülle der Gnade Gottes sowohl im Leben des Volkes Israels wie in unserem eigenen nicht annähernd fassen. Und es lohnt sich sehr, was heißt lohnt sich sehr, es ist unsere Aufgabe, durch Anbetung Gottes immer weiter uns zu öffnen für die Gnadenfülle, für Christus Jesus selbst. Weil diese Logik so gewaltig ist, dass sie unsere Logik übersteigt, endet ja dieses Kapitel 11 im Römerbrief mit einem solchen Lobpreis. Da heißt es, hoffentlich finde ich es nochmal, ich kenne es ja auswendig, oder? Kennen das auswendig? Oh, welch eine Tiefe des Reichtums beides, der Weisheit und der Erkenntnis Gottes, wie unbegreiflich sind seine Gerichte und wie unerforschlich seine Wege, denn von ihm und durch ihn und zu ihm sind alle Dinge. Sein, ein Staunen und Anbeten. Wir können zusammenfassen, erstmal vorläufig, erste Zusammenfassung, die Ehre und die Treue und die Wahrhaftigkeit Gottes lässt nicht zu, dass sein Volk, dem die größten Verheißungen zugesprochen wurden, dass sein Volk auf immer beiseite gesetzt bleibt, erstens. Aber der Hüter und der Hüter Israels und der Hüter unserer Seelen denkt und handelt in Maßstäben, die unsere weit übertreffen. Es gibt eine göttliche Dimension, die den Propheten zum Beispiel vollständig verschlossen war. Er fügt etwas vollständig Neues hinzu, nämlich die Gemeinde aus Juden und Nichtjuden. Das ist das schöpferische Handeln Gottes, und auch darin ist das A und das O wieder Christus Jesus allein. Er ist der Gründer der Gemeinde, der Grundstein, er ist der Bauherr dieser Neuschöpfung, er ist Eckstein und Grundstein und Schlussstein zugleich. A und O. Und das ist aber nicht ein statisches Ereignis. Wenn wir von Steinen reden und hören, sehen wir so, wie etwas aufeinander gebaut wird. Das ist aber hier ein fortwährendes, dynamisches, lebendiges Ereignis. Und deshalb heißt es in der Bibel auch immer wieder, es ist das Haupt der Gemeinde, die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Das ist das Wesen dieses Grundeck- und Schlusssteins. Paulus nennt diese göttliche Neuschöpfung in seinem Brief an die Epheser ein Geheimnis Christi, das in früheren Zeiten den Menschenkindern nicht kundgemacht war, aber jetzt offenbart ist seinen heiligen Aposteln und Propheten durch den Geist, nämlich, Epheser 3, dass die Heiden wir also Miterben sind und mit den Juden zusammen zu seinem Leib gehören und mit Genossen der Verheißung in Christus Jesus durch das Evangelium sind. Die Gläubigen aus den nichtjüdischen Nationen sind also im göttlichen Heilsplan nicht etwa an die Stelle der Juden getreten, sie haben sie nicht ersetzt, sondern Gott hat in Christus Jesus aus den Zweien einen neuen Menschen geschaffen. So steht es in Epheser 2. Und das geschah am Kreuz. Als Jesus dort sein Leben hingab, hat er uns beide, Juden, Nichtjuden, mit Gott versöhnt und zusammengefügt. Das ist das Wunder Gottes vor unseren Augen. Und auf dieser Stufe der Offenbarung erfährt das Wort vom Tempel und vom Eckstein seine tiefste Bedeutung. Und diese tiefste Bedeutung ist vielen Juden, sehr vielen Juden noch verschlossen und leider auch mancherlei Christen. Sie können damit nicht leben, dass da eine ganz neue Schöpfung existiert, bei denen sie nicht die Hauptrolle spielen, sondern in der Christus die Hauptrolle spielt und wir gemeinsam mit den Juden die Rolle der Beschenkten, der überfließend Befreiten, erbaut zu einer Wohnung Gottes im Geist, nämlich erbaut auf den Grund der Apostel, da Jesus Christus der Eckstein ist, auf welchem der ganze Bau ineinander gefügt wächst zu einem heiligen Tempel im Herrn. Wiederum Epheser 2. Welch ein vollkommenes Heilshandeln Gottes. Als Jesus den Pharisäern offenbarte, dass er der Eckstein sei, den sie da verwerfen, da geschah Scheidung und Gericht. Aber nun ist das Wort vom Eckstein zum gemeinschaftschaffenden Ereignis geworden, zum alles umfassenden, alles erfüllenden Christus. Das ist vom Herrn geschehen und ist ein Wunder vor unseren Augen. Und dieses Wunder will nicht enden, denn täglich, auch heute wieder, werden in Bonn hoffentlich auch und auf jeden Fall weltweit diesem heiligen Tempel neue Bausteine hinzugefügt. Der Allmächtige hat uns dazu erwählt. Also hat er sie und hat uns auch dazu vorbereitet. So wie einst die Steine zum Tempelbau in Jerusalem vorbereitet wurden. Die wurden damals aus einem Steinbruch gehauen, wurden zugehauen, wurden zum Tempelplatz transportiert und wurden dort eingefügt. So auch wir. Wir wurden aus dem Steinbruch der Welt herausgerettet, wurden vorbereitet. Auch heute geschieht Vorbereitung, dass wir besser hineinpassen in diesen heiligen Tempel. Ursprünglich waren wir alle unbrauchbar für den göttlichen Tempelbau. Man kann in Epheser 2 wiederum lesen, dass wir alle tot waren in unseren Sünden, Kinder des Zorns von Natur aus, wie auch die anderen. Aber Gott hat uns aus Gnaden dazu befreit. Hat uns erlöst, gerecht gesprochen, geheiligt. Und nun sind wir, die wir an Jesus Christus glauben, mit all den anderen lebendigen Steinen dazu aufgerufen. Vorhin hat er aus dem ersten Petrusbrief vorgelesen, der Andreas, dass wir zur heiligen Priesterschaft, zum geistlichen Hause gehören, zum Volke Gottes. Nun sind wir aufgerufen, uns ganz auf diesen Grundstein und Eckstein Jesus auszurichten. Und zu bedenken, dass er am Ende vor seinem Wiederkommen den Schlussstein der Gemeinde bilden wird. Und dass er demnächst nach seinem Wiederkommen die erlöste Schöpfung als Schlussstein krönen wird. Er ist das A und das O. So, ich habe etwas durcheinander geredet, weil ich noch ganz mit halben Beinen Israel bin. Ich bin das vor wenigen Tagen hier eingetroffen, ist mir ganz komisch noch zumute. Hoffentlich habt ihr ein bisschen was verstanden. Ich bete mal, dass er aus diesen konfusen Worten was Schönes macht. Herr Jesus, Herr, was sind wir, was bin ich für ein elendes Kerlchen? Was bist du meine und unsere einzige Hoffnung? Herr, dass wir lebendige Steine sind, weil du uns deinen Geist gesandt hast, weil du selbst für uns in den Tod gegangen bist, damit wir ewiges Leben mit dir, dem Auferstandenen, empfangen. Das alles, ja, ich kann nur stammeln dazu, aber zugleich kann ich dir nur danken. Ich danke dir, dass du mit unendlicher Geduld uns wie auch dein Volk Israel zum Ziel bringst. Und dass wir das immer mehr Hand in Hand tun können, das ist unsere Sehnsucht. Es geschehe alles zur Verherrlichung deines Namens, zur Ehre Gottes des Vaters und in der Kraft des Heiligen Geistes. Amen.